Das ist die größte strukturelle Systemkrise, die Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 hat. Ich als Selbstständiger muss auch ins Rentensystem einzahlen. Da kann ich das Geld gleich verbrennen, habe ich keinen Bock drauf. Und diesmal heißen die Zombies halt von der Leyen und Merz und Lauterbach. Und danach kommt auch wieder der Hoffnungsschimmer. Ich glaube, SPD oder so, selbst die Grünen, die als Antikriegspartei gegründet worden sind, die auf einmal wieder so einen Gefallen am Krieg haben und so ein bisschen zu Schlafwandeln in den nächsten Konflikt und so. Wir müssen Russland besiegen und so einen Spaß. Und hier der Russe kommt, Spannungsfall etc. Das macht mir schon Sorgen. Und wie schütze ich mich davor?
Eine absolute Premiere eigentlich auf Grenzenlos Sicher. Wir machen ja relativ selten Interviews und noch seltener in wirklich so schönen Studios. Ich werde gleich mal eine Videoaufnahme machen und die auch euch mal gerne zeigen, damit man mal sieht, was da eigentlich alles dahinter steckt. Aber das braucht es dann vielleicht auch, wenn man einen sehr, sehr großen YouTube-Kanal hat. Und das hat Marc Friedrich, wo ich heute zu Gast sein darf. Und das Schöne ist dabei, Marc, ich kenne dich schon ein bisschen länger. Damals während Corona habe ich, glaube ich, das erste Mal von dir Videos gesehen zum Thema Krypto. Ich glaube, das war auch so wahrscheinlich auch in der Zeit natürlich ein super Thema. Aber mittlerweile ist dein Kanal ja noch viel, viel mehr als nur Krypto und natürlich auch Vermögensschutz. Es geht ja vor allem auch wirklich um Krisen, ganz viel natürlich auch mit Zukunftsdeutschland. Und was mir bei dir so gut gefällt, wir hatten es auch eben gerade kurz besprochen, im Vergleich zu ganz, ganz vielen sehr, sehr kritischen YouTubern, versuchst du wirklich beide Seiten, auch wirklich beide Extreme immer anzuschauen. Und ich war ja auch bei dir auf dem Event, Marc lädt ein, wirklich ein schönes Event, waren wir auch Sponsor und da hat man das eben auf der Bühne auch gesehen. Es wurden wirklich beide Seiten eingeladen. Natürlich ist das immer eine Sache, wer auch dann wirklich kommt, sicherlich. Mhm. Fand ich aber wirklich spannend, habe gesagt, Marc, wir müssen auf jeden Fall mal reden und ich würde dich super gern vor die Kamera kriegen. Und deswegen schön, dass das geklappt hat. Und es soll natürlich ein bisschen darum gehen, um das Thema, was du in deinen Videos behandelst. Ne? Also immer mehr Menschen, gerade in Deutschland, merken ja auch einfach, es funktioniert nicht, die Unzufriedenheit steigt, Auswanderungszahlen steigen mal weiter. Wir haben letzte Woche neue Zahlen gekriegt für 25.
Wahnsinn,
es gibt
ja
wieder mehr Auswanderer.
Rekord. Noch nie sind mehr Menschen ausgewandert wie aktuell. 289.000 Menschen haben das Land verlassen, also mit ihren Füßen sozusagen abgestimmt.
So, genau, ja. Das ist eigentlich immer ein guter Spruch. Und vor allem 2024 war ja auch schon Rekord.
Ja,
genau. Und aber nochmal deutlich weniger. 30.000, 40.000 genau. Auswanderer, nochmal mehr geworden.
Und es werden dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr. Ich sehe es auch bei mir in der Beratung, dass immer mehr Menschen kommen und wirklich in jeder Beratung fragen, wo kann nicht nur das Geld hin, sondern wo kann auch ich hin?
Ja, absolut. Das war auch nämlich auch das auf dem Event ja auch mal eine große Frage. Und auch wir machen ja Versicherung für Auswanderer. Wir haben wirklich tagtäglich Menschen, ich glaube, wir mittlerweile 8 Berater oder sowas, die
Wahnsinn.
Tagtäglich nur zu den Versicherungen beraten. Aber deswegen ist natürlich auch ganz klar die Frage, was ich wieder stellen, wie schütze ich denn mein Vermögen? Wie sehe ich auch meine Familie ab? Und wo sollte ich vielleicht hingehen? Aber bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, wollte ich zuallererst mal wissen, Marc, du redest ja mit beiden Seiten. Deswegen habe ich mich gefragt, blickst du heute auf Deutschland so, dass du sagst, hey, das ist wie bei so einem Teenie, vielleicht aktuell nur eine schwere Phase, der macht da so eine Phase durch, das kommt raus. Oder sagst du, das Problem wird uns definitiv länger begleiten?
Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie ein Infekt, der nach 2 Wochen weg ist, sondern es ist schon eine schwerwiegende Krankheit. Ich würde jetzt mal sagen, es ist die größte strukturelle Systemkrise, die Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik 1949 hat. Weil wir haben jetzt seit 6 Jahren eigentlich Stagnation, kein Wirtschaftswachstum. Wir haben Probleme, die gigantische Kollateralschäden auslösen werden und können und auch schon tun. Und wir haben natürlich auch Probleme, die nicht mehr von der Hand zu weisen sind. Also Rentensystem ist nicht mehr nachhaltig, nicht mehr bezahlbar. Wir haben die demografische tickende Zeitbombe, dass jetzt 5 Millionen Boomer in Rente gehen in den nächsten Jahren, wo wir keinen adäquaten Ersatz haben im Arbeitsmarkt. Wir haben Beamtenpensionen, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind. 2 Billionen Euro müssen jetzt für die Beamten zurückgelegt werden, die sind gar nicht da. Wir haben die Sozialsysteme, die am besten sind. Also der Sozialetat im Haushalt hat Rekordwerte erreicht. Die Rente muss mit über 100 Milliarden querfinanziert werden. Also so haben wir einfach einen Rattenschwanz an Problemen, die nicht mehr lösbar sind. Energiepolitik muss man gar nicht drüber reden. Ne? Also nicht mehr wettbewerbsfähig mit Energiepolitik, mit Steuersätzen nicht mehr wettbewerbsfähig. Und die Menschen, sehen wir ja, stimmen mit den Füßen ab und Unternehmen gehen. Also wir sehen eine Deindustrialisierung, Rekordpleitewelle, Insolvenzen etc. pp. Also die Infrastruktur zerfällt dahingehend. Es wird länger dauern. Robin, tut mir leid.
Das Schöne ist, dass man gleich die nächste Frage vorweggenommen. Ich wollte eigentlich deine 2 bis 3 größten Probleme aus deiner Sicht erfahren. Du hast jetzt ein paar mehr erwähnt. Aber das ist natürlich die große Frage. Ich glaube, die Probleme sind viele, aber wie löst man die? Gerade so demografischer Wandel ist natürlich extrem schwierig zu lösen. Man kann jetzt ja nicht einfach sagen, ihr müsst einfach alle mehr Kinder kriegen. Da leiden ja auch viele andere Länder drunter. Wie würdest du oder hast du eine Idee, ja, wie man da rauskommen
natürlich
könnte.
Natürlich. Also ich bin ja nicht nur jemand, der immer sozusagen den Finger in die Wunde legt und das Negative hervorhebt, sondern ich zeig auch immer gleichzeitig konstruktive Lösungen mit vor, weil ich sage einfach, klar, Probleme sind da, aber lasst sie uns auch lösen. Es gibt immer Lösungen. Also nichts ist alternativlos, so wie es fälschlicherweise Frau Merkel gesagt hat. Ich habe vor kurzem 2 Artikel geschrieben für Fokus, die dann auch für Aufsehen gesorgt haben, weil das wirkliche Reformen sind, die ich da vorgeschlagen habe. Vielleicht kannst du die unten auch gerne verlinken. Und zwar zum Beispiel die demografische Bombe, also das demografische Problem kann man einfach dadurch lösen, weil momentan ist es so, kurz als Hintergrundgedanke, um eine Bevölkerung stabil zu halten, müsste jede gebärfähige Frau in einem Land 2,1 Kinder bekommen. Momentan bei uns ist der Schnitt 1,5, geht eher Richtung 1,3. Also wir sind eigentlich ein sterbendes Volk. Was sind die Möglichkeiten, um das irgendwie abzupuffern oder zu kompensieren? Einwanderung. Ja, aber nicht so, wie es Deutschland macht. Wir haben eine falsche Einwanderungspolitik. Das heißt, wir haben wenig qualifizierte Menschen aufgenommen, sondern leider sehr viel unqualifizierte, die auch dann noch Probleme gebracht haben. Dahingehend bräuchte man eine qualifizierte Einwanderung, zum Beispiel à la Kanada, dass man qualifizierte Menschen anzieht. Wie kann man qualifizierte Menschen anziehen? Durch gute Infrastruktur, aber auch durch interessante, attraktive Steuersätze. Ich habe einen Vorschlag gemacht im Fokus, wie wir eine Flatrate, also eine Flat-Tax implementieren könnten im Lauf von 12 Jahren von 28% Flat-Tax auf 12%. Das ist auch sozial verträglich, deswegen auch in einem Stufenmodell. Dann hätten wir 2038 eine Flat-Tax für jeden von 12%. Und das wäre gigantisch natürlich. Dann wären wir richtig attraktiv, dann würden wir auch Kapital anziehen. Momentan sehen wir, dass die Investitionen vom Ausland in Deutschland auf einem Rekordtief sind, weil einfach alle sagen, hey, eure Energie ist teuer, der Arbeitsmarkt ist unattraktiv und natürlich die Steuern sind auch unattraktiv. Und wenn du siehst, zum Beispiel Trump möchte die Unternehmenssteuer auf 15% senken, dann werden wir mit 12% immer noch attraktiver. Das heißt, das wäre der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre eine qualifizierte Einwanderungspolitik. Und der dritte Schritt wäre natürlich, das Kinderkriegen wieder attraktiv zu gestalten in Form genügend Kindergartenplätze, Schulen, die funktionieren, wo auch kein Lehrerausfall stattfindet die ganze Zeit. Und natürlich, was ich interessant finden würde, das Kindergeld reformieren. Und zwar, dass man sagt, jeder, der ein Kind bekommt, ab dem ersten Kind kriegst du 10% Steuerrabatt auf Einkommen. Und zwar, das heißt dann nicht, dass du sagst, also Einkommen würde bedeuten, ich muss erst was leisten, ich muss in Arbeit, in Lohn und Brot sein und dann bekomme ich Rabatt auf die Einkommensteuer. Ab dem zweiten Kind 20%, fürs zweite Kind, dann hätten wir schon 30%, das dritte Kind 30%, wären wir bei 60% und das vierte Kind 40%. Das heißt, ab dem vierten Kind zahlst du keine Einkommensteuer mehr, nur noch eine Konsumsteuer über Mehrwertsteuer und so weiter. Und damit würde meiner Ansicht nach, glaube ich, jeder attraktiv es wieder finden, Kinder zu bekommen, weil ich weiß, ab dem vierten Kind bekomme ich sozusagen eine Steuerfreiheit. Natürlich die, wo weniger verdienen würden, müsste man erst noch kompensieren. Dann würde ich einen Sockel implementieren, habe ich auch alles vorgerechnet, ist gar kein Problem, wäre machbar. Aber so würden wir vor allem die rausspülen, die eigentlich nur auf der faulen Haut liegen, Bürgergeld beziehen und sagen, hey, meine Kinder leben irgendwo im Ausland, die kriegen auch nochmal 8 Kindergeld und dann ist gut. Und vor allem müssten wir auch den Beamtenstatus sozusagen zurückschrauben, weil Kinder, also Beamte bekommen ja fürs Kindergeld viel, viel mehr. Ja, also ich glaube, ab dem dritten Kind sogar 800 Euro, also völlig pervers. Und das wäre meine Idee, um die Demografie wieder nach oben zu bringen. Zwei Faktoren. Erstens natürlich Kinder wieder attraktiv zu machen, indem das Surrounding steht, also Kindergarten etc. pp., dass es alles garantiert ist. Und zweitens natürlich, dass man die Migration steuert mit einer qualitativ hochwertigeren Migration, dass da Leute kommen, die wirklich auch was dazu beitragen ins System. Also Fakt ist, ihr müsst auch mehr Sex haben. Das ist das Wichtigste eigentlich.
Also ich sagte so, meine Eltern würden sich freuen. Ich habe 3 Geschwister, die hätten sich über das gefreut. Und ich bin auch komplett bei dir. Ich finde Menschen, wenn die sagen, ich möchte keine Kinder haben, ist okay. Aber Menschen, die sich dafür entscheiden, das ist eine Riesenbelastung, die sollten deutlich stärker entlastet werden. Da bin ich voll bei dir.
Robin, einen Hinweis noch, genauso beim Eigentum. Weil Eigentum ist ja auch eine Sicherheit vor Altersarmut. Kinder oder Familien, die ihr erstes Objekt kaufen, also Wohnung oder Immobilie, sollte keine Grunderwerbsteuer verlangt werden. Das würde den Eigenheimbesitz massiv nach oben treiben, weil Deutschland ist eigentlich ein armes Land. Italien hat viel mehr Eigenheimbesitzer als Deutschland. Und eine Familie würde ich sowieso sagen, hey, dann kriegen die halt den Bonus, sie müssen auf die erste Immobilie keine Grunderwerbsteuer bezahlen. Punkt aus. Und das sind so kleine Faktoren, die man da einfach machen könnte, um es auch wieder attraktiv zu gestalten. Und da hat halt die Politik leider momentan nicht die Bereitschaft, Reformen zu implementieren.
Ich wollte gerade sagen, du kannst das Interview eigentlich perfekt ohne mich führen. Hab ich
gesagt, alles klar, Gefühl. Also was wir sagen.
Also die Gegenfrage ist nämlich, das klingt alles super, super logisch und den Artikel werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Aber es ist natürlich die Frage, sag's mal, könnte einfach, warum wird es dann nicht so einfach gemacht? Und ich glaube, das ist ja immer die Frage, sich, also trotzdem muss man ja sagen, auch von den Leuten, die ja auf der Bühne waren, also die jetzt bei Marc lädt ein, die jetzt vielleicht auch nicht deine Meinung vertreten, das sind ja trotzdem Leute, also ich will es mir nicht mal so leicht zu sagen, dass die einfach doof sind. Die haben meistens trotzdem eine Top-Ausbildung genossen, haben vielleicht auch gut studiert, auch in der Wirtschaft hohe Positionen auch mal gehabt. Warum wird es da nicht einfach umgesetzt?
Ja, weil Politiker oder politische Parteien in der Zwischenzeit viele Abhängigkeit haben. Also Lobbyisten, NGOs, Interessensverbände, also die SPD muss natürlich gucken, was wollen die Gewerkschaften haben und so weiter. Das heißt, das sind zu viele Abhängigkeiten, die man halt nicht mehr irgendwie vor den Kopf stoßen kann. Deswegen ist die Bereitschaft für wahrliche Reformen nicht gegeben. Zudem denken die Politiker in Vierjahresrhythmen, die wollen wiedergewählt werden, weil immer mehr Politiker natürlich in der realen Welt keinen Fuß mehr in die Tür bekommen würden. Also viele sind Studienabbrecher, haben nichts gelernt, können nur Dampf plaudern und die würden in der Realwirtschaft nichts bekommen. Die müssten Pfandflaschen sammeln oder Onlyfans machen und das wäre auch nicht von Erfolge gekrönt, wenn ich mir das so anschaue.
Ja.
Und da, nee, ich glaube, das wäre auch eine Insolvenz garantiert. Und dahingehend sind die natürlich daran interessiert, diesen Job, diesen völlig überbezahlten Job, also so viel Geld würden die in der freien Wirtschaft niemals verdienen. Also wer würde denn zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeinen Studienabbrecher von der linken oder grünen Partei tatsächlich irgendwie einstellen? Eher weniger. Das heißt, die wissen natürlich, sie sind davon abhängig und aus dem Grund werden die alles tun, um natürlich wieder gewählt zu werden. Über die Liste oder halt über hier Kontakte, NGOs und so weiter. Und aus dem Grund haben wir ja in der Zwischenzeit viele NGOs, die ja praktisch versteckte Wahlwerbung machen oder Wahlkampf betreiben für die Parteien, vor allem im linken Spektrum. Und das ist natürlich einer Demokratie unwürdig, aber so ist es halt momentan. Da hat man sich vergaloppiert. Und aus dem Grund sehen wir keinen wahren Reformwillen, weil die Politiker wiedergewählt werden wollen. Weil natürlich, wenn jetzt der Merz oder irgendein anderer Politiker rausgeht und sagt so, hey Leute, wir müssen den Gürtel enger schnallen, es wird jetzt erstmal hart werden, da hat keiner Bock drauf, das ist nicht wirklich sexy. Wenn ich aber rauskomme mit dem Füllhorn des Sozialismus und sage, hey Umverteilung, der kriegt noch was, die Rente wird erhöht, Mutterrente, Bürgergeldempfänger, kommt alle rein, passt schon, Krieg machen wir auch noch ein bisschen mit, viel geiler. Klingt immer geiler.
Also würdest du dann vorschlagen, dass wir dieses Vierjahreszyklen abschaffen?
Na, ich würde zwei Sachen implementieren. Erstens eine Amtszeitbeschränkung, habe ich schon in meinem Buch vor über 10 Jahren vorgeschlagen. Wir brauchen eine Amtszeitbeschränkung für Berufspolitiker. Es dürfte keine Berufspolitiker mehr geben. Maximal 2 Legislaturperioden, dann ist Game Over, dann müssen die zurück in die Realwirtschaft. Zudem, sie müssen erst was vorweisen können. Nicht jeder Studienabbrecher sollte sofort 10.000 Euro pro Monat verdienen dürfen, sondern sie müssen erstmal eine abgeschlossene Berufsausbildung, Studium vorweisen und ein paar Jahre Berufserfahrung, dass da auch ein bisschen Lebenserfahrung mit drin ist, ja, sondern, also teilweise haben wir ja teilweise 20-Jährige drin, die von
Tuten und Blasen keine Ahnung werden.
Haben. Ja, die werden gewählt, aber die haben ja keine Lebenserfahrung. Also, wo ich 20 war, sorry, ich hätte mir nicht zugetraut, über das Schicksal Deutschlands zu entscheiden oder hochkomplexe Themen zu verstehen, egal ob es jetzt Finanzen sind oder Wehrpflicht oder irgendwas anderes, aber da wird ja jeder Krautbauer, sagt der Schwabe, irgendwie reingesetzt als Tausendsasser und denen traut man zu, dass sie alles können. Können sie aber nicht. Die können TikTok-Videos ganz gut machen und ein bisschen Social Marketing, aber teilweise sind sie halt komplett inkompetent und auch intellektuell limitiert. Und deswegen, also Amtszeitbeschränkung, Berufserfahrung.
So ein Mindestalter wie beim Bundespräsidenten quasi?
Nee, einfach, ist mir egal, wenn jetzt jemand eine Ausbildung mit 16 macht nach der Realschule und dann 2-3 Jahre arbeitet, wenn er mit 20 kommt, aber schon was vorzuweisen hat, hat eine andere Lebensreife als jemand, der irgendwie vom Kreissaal, Plenarsaal direkt in den Bundestag geht. Ja, also geht halt nicht. Und deswegen eine gewisse Berufserfahrung und dann das nächste Haftung. Ja, also Risiko und Haftung gehören immer zusammen für jeden Unternehmer, für jede Privatperson. Ist es so, nur bei der Politik wird es ausgeblendet. Ich habe heute gelesen, 2000 Tonnen Masken müssen verbrennt werden. Ja, also wir wissen ja, Maskendeals der CDU, Spahn und so weiter, da haftet niemand dafür. Steuergeldverschwendung müsste genauso hart bestraft werden wie Steuerhinterziehung. Ist seit Jahren mein Motto, er wird aber nicht angewendet. Also egal, ob der Herr Scheuer mit seinem Mautdesaster, wo 300 Millionen verpulvert worden sind, oder halt die Millionen, Milliarden für Impfstoffe oder Masken und so weiter. Die Politiker machen einfach weiter und kriegen jedes Jahr oder jeden Monat ihr bedingungsloses Grundeinkommen, was wir finanzieren. Eigentlich müssten wir dann sagen, alles klar, wir können auch während der Vierjahresrhythmus, können wir jederzeit sagen, hey, ganz kurz, wir würden gerne den abwählen. Und der muss seinen Hut nehmen und dann müssten die auch ihre Pension zurückgeben. Also die müssten die Pension auf die Pension verzichten und müssten sogar noch was zahlen. Am liebsten wäre es mir eigentlich, wenn dann Leute, die wirklich Bockmist bauen, egal ob Scheuer, Spahn oder Lauterbach, dass man sagt, wisst ihr was, dann kommt halt jetzt hier die soziale Keule, ihr müsst dafür zahlen, ihr müsst von mir aus auch irgendwie Sozialhilfeempfänger werden oder betteln gehen, ist mir scheißegal. Aber wer Bock missbaut, muss auch haften. Wenn ich irgendwie als Unternehmer Bock missbaue, muss ich doch genauso blechen. Du doch genauso. Ja?
Absolut. Ich weiß noch, als ich in Vietnam war, ging gerade durch die Medien, dass ein Politiker in Vietnam hat irgendwie 2,5 Millionen Euro Steuergelder
entwendet.
Verbrannt eigentlich. Und er ist dafür echt in den Knast gekommen. Ja. Da habe ich auch gedacht, boah, für 2,5 Millionen, bei uns gibt es Milliarden.
Aber in China hast du teilweise Todesstrafe, wenn du irgendwie korrupt bist als Politiker und so. So will ich es natürlich auch nicht haben, aber es gibt keine Konsequenzen mehr. Kein Politiker tritt mehr zurück und es wird auch nichts mehr eingefordert. Irgendwie so eine Wohlfühlgesellschaft, so Ringelpiez mit anfassen und so, ist doch egal, wir haben genug, aber wir haben halt nicht mehr genug. Jetzt kommt halt die Kacke nach oben, jetzt sieht man es halt langsam.
Ich verstehe, was du meinst, aber glaubst du nicht, dass dann so ein bisschen auch die Gefahr entsteht, dass sich Leute nicht mehr trauen, Fehler zu machen? Also, man kann...
Sie trauen sich doch, Fehler zu machen. Also ist doch...
keine Konsequenzen. Man muss ja auch mal Fehler machen können oder machen dürfen als Unternehmer, dann lernst du da draus. Und wenn vielleicht die Strafen zu hoch wären, gerade wenn du da in der Position bist, könnte ja die Gefahr bestehen, dass du dich eher zurückhältst, weil du sagst, wenn ich jetzt einen Fehler mache...
Es gibt einen Unterschied zwischen Fehler machen aus Nichtwissen und Fehler machen mit Vorsatz. Und zum Beispiel der Herr Scheuer wusste, und das ist ja auch alles bekannt geworden, dass die Mautgeschichte niemals funktionieren wird, und trotzdem hat er es gemacht. Und da würde ich sagen, das ist Vorsatz, auf jeden Fall knallharte Strafe. Alle Pensionen streichen, vors Gericht bringen etc., alle Vorzüge, die er hatte als Politiker, müssen gestrichen werden. Maskendeals vielleicht genauso, würde ich jetzt mal sagen, Impfstoffe sowieso, und dann sehen wir weiter. Aber wenn natürlich jetzt ein Politiker sagt, hey, er glaubt, das ist die beste Entscheidung, alles abgewogen, es wurden alle Sachen befragt, und wir haben ja das Instrument der KI an unserer Seite, da könnte man doch jetzt auch tatsächlich mal fragen, macht die Brücke da ins Niemandsland Sinn oder die Autobahn Richtung Osten oder ins Nichts, ja? Und wenn die KI sagt nein und ich mach's trotzdem und es wäre alles sozusagen hinterlegt, man könnte es dann nochmal nachprüfen, dann könnte man sagen, hey, die KI hat gesagt, der Sachverständigenrat hat gesagt, dass die Atomkraftwerke laufen, und trotzdem, lieber Habeck, hast du es anders gemacht, dann auf jeden Fall muss Konsequenzen eingefordert werden. Und da passiert nichts mehr, weil kein Politiker wird zu Konsequenzen gezogen, die Bürger machen einfach so weiter, weil sie denken, ach, passt schon und so weiter, das Füllhorn ist voll, und ja, deswegen.
Aber jetzt natürlich die große Frage, wie am Anfang hatte ich schon gesagt, du hast gesagt, das sind strukturelle Probleme, man könnte sie lösen. Hast du vielleicht im Kopf oder vielleicht auch in der Hoffnung, ab wann denn vielleicht du sagst, wir sind gerade im Tal der Tränen, ja, und jetzt muss es ja eigentlich mal bald wieder besser werden. Hast du so ein Gefühl, vielleicht auch ein Zeitgefühl dafür?
Ja, so, ich denke mal, es dauert mindestens noch 2 bis 6 Jahre. Ich rechne immer in Zyklen, und ich glaube, ich bin großer Verfechter des Generationszyklus, des Fourth Turning, habe ich im Buch auch beschrieben hier. Und da ist es so, das Fourth Turning ist ein Zyklus, der geht so 80 bis 100 Jahre, also so die Lebenszeit eines Menschen, und beginnt mit dem Frühling. Und Frühling ist ja dadurch gekennzeichnet, dass du einen unglaublichen Aufschwung erlebst. Alles ist am Explodieren, es wird warm, die Natur explodiert. Und dann kommt der Herbst, und dann kommt der Winter. Und der Winter ist dadurch geprägt, dass alles am Absterben ist, aber dieses Absterben auch das Fundament für den nächsten Frühling sind. Also nach Regen kommt Sonnenschein, und nach Ebbe kommt Flut, und nach der Nacht kommt der Tag. Und so ist es auch im Fourth Turning, und wir sind gerade im Winter. Und bei Game of Thrones heißt es ja auch Winter is coming, und bedeutet dann, alles ist tot, es kommen die Zombies, und diesmal heißen die Zombies halt von der Leyen und Merz und vielleicht auch noch Lauterbach, und danach kommt auch wieder der Hoffnungsschimmer, dann kommt sozusagen der Phönix wie aus der Asche empor, und es kommt wieder ein Frühling, und es wird wieder aufwärts gehen. Aber das Alte muss im Winter sterben. Also das Geldsystem ist am Sterben, das Rentensystem ist am Sterben, die alte Weltordnung ist am Sterben, sieht man ja mit Trump, Milley, WHO wird in Frage gestellt, die NATO wird in Frage gestellt, es kommen neue geopolitische Risiken, das ganze System ist aus den Fugen geraten, wir spüren ja auch intuitiv, die alte Bundesrepublik gibt's nicht mehr, ist nicht mehr zeitgemäß vielleicht, und die politischen Parteien, denen man früher vertraut hat, sind in der Wählergunst immer weiter im Niedergang inbegriffen, und man merkt irgendwie, sie hecheln nur von einer Krise zur nächsten und kriegen nichts gebacken, und es kommen neue Parteien, ja, und das sind wir gerade, oder auch, dass das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Medien, in Spiegel, SZ und so weiter verloren geht, oder in Wikipedia und so weiter, weil man merkt, die sind einseitig, die sind ja grün-links versifft, wird gerne mal so despektierlich gesagt, aber so ist es leider. Also sind ideologisch-dogmatisch aufgeladen und haben ihre Narrative, die sie auch vertreten. Und das ist sozusagen, wir sind mittendrin im Winter, und wir werden in den nächsten 2 bis 6 Jahren werden wir große Veränderungen erleben, und es passt perfekt in das Fourth Turning, weil das letzte Winter war der Zweite Weltkrieg, dann hatten wir den Frühling, das war praktisch nach dem Zweiten Weltkrieg,
Wirtschaftswunder,
Made in Germany, VW, 1 Million Käfer und mehr, und dann kam halt, jetzt sind wir im Winter seit 2008 durch die große Finanzkrise, und wenn du dann 20, 25 Jahre nimmst, dann sind wir zwischen 2028 und 2032, 33 sogar. sogar. Das heißt, ja, die nächsten Jahre werden spannend und wir sehen ja, dass wir uns in einem Paradigmenwechsel befinden, dass die alte Welt einfach nicht mehr funktioniert und dass wir neue Lösungen brauchen. Das alte Geldsystem stirbt, Gold wird von allen Zentralbanken gekauft, Bitcoin ist auf einmal Asset, ist ein neues Geldsystem und ist auch das Spannende, dass Geldsysteme sterben immer im Winter und neue entstehen auch im Winter. Also wir hatten im Zweiten Weltkrieg, Reichsmark war tot, Pfund war nicht mehr die Weltreservewährung, der Dollar hatte den Aufstieg und wir hatten dann 1944, noch im Winter, noch während des Zweiten Weltkrieges, hatten wir Bretton Woods und da wurde das neue Geldsystem implementiert, nämlich ein Dollar, der mit Gold gedeckt ist und alle anderen Währungen weltweit waren an den Dollar gekoppelt. Das heißt, wir hatten eine indirekte Golddeckung und es hat dann bis 1971 funktioniert und seitdem haben wir dann kein goldgedecktes Geldsystem mehr, sondern noch ein Geldsystem global, was mit Vertrauen gedeckt ist. Und dieses Vertrauen wird halt seit 5, 6 Jahrzehnten jetzt bald mit Füßen getreten und deswegen gehen die Leute dann in sichere Häfen wie Gold oder auch Bitcoin und so weiter.
Aber dann dauert ja eigentlich 2 bis 6 Jahre, ist ja gar nicht mehr so lange, aber wahrscheinlich wird es ja dann auch ordentlich krachen. Also wie du selber gesagt hast, der Winter war damals der Zweite Weltkrieg, da hat es ordentlich gekracht. Was glaubst du, wie wird dieser Wendepunkt aussehen in den nächsten 2 bis 6 Jahren? Werden wir Geld verlieren? Wird es eine Krise geben? Inflation. Und dann habe ich gleich die nächste Frage, wie kann ich mich davor schützen?
Also Inflation ist immer auch ein Begleiter dieses Fourth Turning, dieses Winters und Inflation bedeutet halt, mir wird Kaufkraft gestohlen, aber auch Lebenszeit, weil wir alle ja das Wertvollste, was wir besitzen, unsere Lebenszeit investieren, um Geld zu verdienen. Und diese Lebenszeit wird uns dann gestohlen, die ist unwiederbringbar. Also das heißt, da muss man sich auf die Hinterfüße stellen und sich tatsächlich verteidigen. Und Geldsysteme scheitern nie in der Deflation, immer in der Inflation. Das zeigen einfach 5000 Jahre Geldgeschichte. Die Inflation ist der Killer vom Geldsystem. Die kann man auch nicht mehr einfangen. Und was war die zweite Frage?
Entschuldigung. Wie wird denn dieser Wendepunkt dann genau aussehen? Ich werde wahrscheinlich Geld verlieren, haben wir gerade geklärt.
Genau,
wie kann ich mich davor schützen?
Genau, es gibt noch die Thukydides-Falle. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Das war ein griechischer Philosoph, der gesagt hat, ein Hegemon, der in der Position ist, der die Fäden in der Hand hat, wie jetzt zum Beispiel die USA. Und dann hatten wir Pax Americana. Wenn der in Frage gestellt wird, wenn dieser Wechsel stattfindet, diese Zeitenwende zwischen aufstrebender Macht, wie jetzt aktuell China und USA, wer bleibt dann Hegemon, geht meistens einher mit kriegerischen Auseinandersetzungen. Es gibt 16 Mal dieses Beispiel und von 16 Mal war es 14 Mal ein Krieg, der das dann praktisch bereinigt und entschieden hat und 2 Mal nicht. Und jetzt halt die Frage, wie läuft es jetzt ab zwischen USA und China? Im Fourth Turning ist leider oftmals ebenfalls Krieg das notwendige Übel, um sozusagen das Fundament für das nächste System zu implementieren. Wir hatten im letzten Fourth Turning, also Zweiten Weltkrieg, Nazis und so weiter. Jetzt hoffe ich natürlich, dass wir durch die Digitalisierung, vielleicht auch dadurch, dass wir aus der Geschichte lernen, vielleicht nicht zum Äußersten gehen, aber die Gefahr besteht natürlich und wir hören ja diese erschreckende Kriegsrhetorik selbst unserer Partei, ne, egal ob SPD oder so, selbst die Grünen, die ja als Antikriegspartei gegründet worden sind, die auf einmal wieder so einen Gefallen am Krieg haben und so ein bisschen zu Schlafwandeln in den nächsten Konflikt und so, wir müssen Russland besiegen und so einen Spaß und hier der Russe kommt, Spannungsfall etc. Das macht mir schon Sorgen und wie schütze ich mich davor? Erstens natürlich sich mental darauf vorbereiten, sich informieren außerhalb der Matrix, alle Narrative in Frage zu stellen, sich ein eigenes Bild zu machen, ja, und dann natürlich mein Geld in Wertanlagen investieren, die vielleicht auch außerhalb der EU sind, die außerhalb des Systems sind, die auch außerhalb der Sichtbarkeit der Politik sind. Das wird ja immer schwieriger, weil ja immer mehr dystopische Entwicklungen stattfinden. Hier DSA, Digital Service Act der EU, Transparenzregister, Vermögensregister, Bargeldbegrenzung, digitale Währungen, digitaler Euro und so weiter. Und da muss man halt einfach anfangen, jetzt aktiv zu werden und nicht das Geld auf dem Konto liegen zu lassen oder zu sagen, wird schon alles gut werden. Wird es eben nicht. Die Inflation wird kommen und der Staat wird auch immer übergriffiger und gieriger. Weil wir sehen ja, egal wie viel wir haben ja kein Steuereinnahmeproblem, wir haben ein Ausgabeproblem. Noch nie waren die Steuereinnahmen höher wie aktuell und trotzdem reicht es dem Klingbeil nicht. Du könntest dem Klingbeil auch sagen, hey, du kriegst 3 Billionen, würde ihm nicht reichen. Er wird immer noch sagen, ich brauche noch mehr. Weil Sozialisten brauchen immer das Geld der anderen und davon immer mehr, weil sie strukturell gierig sind, inkompetent sind und immer mehr Geld brauchen.
Jetzt hast du schon viel gesagt, zum wegen, wie auch dein Buch natürlich, ne, anderen Assets investieren. Jetzt ist natürlich unsere Zuschauerschaft sind vor allem viele Auswanderer und digitale Nomaden, die sich fürs Auswandern interessieren. Jetzt natürlich da der Punkt, würdest du auch sagen, hast du auch gerade selber gesagt, in deiner Beratung geht es immer mehr um das Thema Auswandern. Wie stehst du dazu? Weil wir haben durchaus auch Zuschauer, die immer mal sagen, es ist eigentlich schlecht, wenn die was können, gehen. Exakt. Eigentlich müssten gerade ihr irgendwie da bleiben.
Meine Rede, ja.
Aber jetzt hast du ja selber gesagt, da kommt doch sonst was zu und am besten natürlich jeder will sich erstmal selber in Sicherheit bringen. Also wie siehst du das Thema Auswandern in der Hinsicht dann?
Ja, also ich sage es jetzt immer ein bisschen wie Fahnenflucht und so. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum man hier in diese Zeit reingeboren wurde, warum man sich auch vielleicht für Deutschland, für seine Eltern entschieden hat, ja, warum ich jetzt hier geboren bin und nicht in Bangladesch oder vor 100 Jahren oder erst in 30 Jahren. Das heißt, man hat da eine gewisse Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich ist es einfachste, einfach zu gehen. Aber ist es da wirklich besser? Der Lebensstandard in Deutschland, Europa ist immer noch der höchste. Also so gut wie uns ging es noch keiner Generation zuvor. Und sobald du irgendwo anders hingehst, siehst du ja auch, wo überall Schwächen sind. Auch da gibt es Korruption und Fehler und Probleme. Und wir haben noch einen guten Status. Und da glaube ich halt einfach, das wäre es wert, den auch zu verteidigen, dass wir weiterhin in Wohlstand leben, dass wir weiterhin auch anderen Menschen helfen können und so weiter. Aber der ist halt in Gefahr. Wir werden in den nächsten Jahren einen Niedergang sehen, den wir uns so nie hätten vorstellen können. Allein in der Region in Stuttgart werden 300.000 Arbeitsplätze wegfallen. Wir werden 5 Millionen Boomer haben, die in Rente gehen. Wir werden enorme Schulden- und Pensionsproblematik auf uns zukommen sehen. 2 Billionen für Beamte in den nächsten Jahren, die wir zurücklegen müssten. Das Geld ist einfach nicht da ist. Also da wird einiges auf uns zukommen. Und natürlich ist der Niedergang von der Wohlstandsleiter immer härter niederzugehen, als irgendwie aufzusteigen. Und für mich gibt es Grenzen. Also für mich, ich habe für mich definiert, wann würde ich das Land tatsächlich verlassen. Also Fakt ist, ich würde gerne hier bleiben und hier meinen Beitrag dazu leisten, dass es auch meinen Kindern und Enkeln gut geht. Ja, weil es ist ein lebenswertes Land, es ist ein schönes Land. Momentan in einem Stimmungstief, aber auch da, wie gesagt, die Welt wird nicht untergehen. Wenn du überlegst, 1944, 1945, Deutschland lag in Schutt und Asche. Der Weltkrieg war verloren, ja, die Nazis waren zum Glück gescheitert. Aber Fakt ist, was haben die Menschen gemacht? Haben die sich hingelegt und gesagt, okay, wir sterben jetzt alle? Nee, sie haben das Land aufgebaut und einen Wohlstandseffekt erzielt, wie kein Land oder keine Generation davor jemals erlebt hat. Und trotz der Stunde Null, trotz diesem absoluten Desaster, und es macht auch Hoffnung, ja, also siehe, egal ob Tsunamis in Thailand oder Erdbeben oder Diktaturen, die Menschen wollen leben in Frieden und Freiheit, deswegen beende ich ja auch jedes Video auf meinem YouTube-Kanal mit den Worten, die Welt ist besser, als wir eigentlich denken. Und der Mensch hat einen Überlebenswille, der hat einen Trieb, sich zu verbessern und weiterzuentwickeln, und das werden wir auch in Zukunft sehen. Punkt aus. Da bin ich sehr positiv gestimmt. Deutschland wird auch wieder sexy werden. Ich glaube, Deutschland hat das Potenzial, wieder wie Phönix aus der Asche aufzusteigen und noch stärker aus der Krise hervorzugehen wie jemals zuvor. Weil hier sind unglaublich viele Tüftler, Erfinder, tolle Menschen. Diese pietistische Arbeitshaltung ist extrem wichtig. Ja, arbeite und bete und so weiter. Und ich glaube schon, dass hier auch kulturell und spirituell extrem viel Potenzial liegt. Aber natürlich, wie gesagt, es gibt Grenzen. Und die Grenze Nummer 1 für mich wäre Krieg. Also wenn wir jetzt hier einen Krieg anfädeln, False-Flag-Aktion oder was auch immer, egal mit Russland oder mit wem auch immer, bin ich weg. Weil ich werde nicht für die Regenbogenflagge in Krieg ziehen. Auf gar keinen Fall. Nicht für die Arschlöcher, die da oben teilweise rumtanzen. Dann zweitens, und ich bin auch Pazifist, ja, also ich habe aktiv Kriegsdienst verweigert. Das gibt's einen Grund dafür. Der zweite Punkt wäre, wenn die sagen würden, okay, ich als Selbstständiger muss auch ins Rentensystem einzahlen. Sage ich, alles klar, macht euren Scheiß alleine, weil dann kann ich das Geld gleich verbrennen, habe ich keinen Bock drauf. Und die dritte Geschichte wäre, wenn hier Rot-Rot-Grün an die Macht kommt, also eine sozialistische, kommunistische Regierung, sage ich einfach, okay, auch da bin ich weg.
Da sage ich immer, wenn das passiert, ich glaube, dann bin ich reich. Ich immer,
warum?
Weil die ganzen Leute auswandern. Ach so, dann kommen die jetzt uns irgendwie Versicherungen. Also
die unsichtbaren Mauern werden ja immer höher gezogen. Ne? Also Wegzugsbesteuerung, wird die Besteuerung an den Pass irgendwann gekoppelt werden, etc. Also ja, aber die Leute gehen. Sie habe ich ja vorhin gesagt, die Zahlen steigen. Und ich sehe es ja in der Beratung. Wirklich, Robin, vor 10 Jahren war es vielleicht einer von 10. Jetzt sind es 10 von 10, die sagen, nicht nur, wo kann ich mein Geld hinbringen, sondern wo kann auch ich hingehen, weil ich Angst habe? Oder wo kann ich einen Plan B aufbauen?
Das ist natürlich die Frage, die viele interessiert. Du hast schon gesagt, du würdest auch gehen. Plan A ist hier bleiben, Plan B ist gehen. Wo würdest du hingehen?
Ja gut, also ich habe dazu einige Videos auch schon gemacht. Also ich fühle mich sehr wohl zum Beispiel in Irland. Ich könnte mir Griechenland vorstellen. Oder auch dann Uruguay und Argentinien. Wir haben jetzt mit Panama haben wir was aufgebaut, Plan P, wo wir Menschen helfen, weil Panama einfach ein sehr sicherer Ort ist. Wir haben uns einfach alle Länder angeschaut, Steuern, Demokratie, Sicherheit. Und da war Panama tatsächlich auf Platz 1 und haben jetzt mit Plan P da auch Möglichkeiten gefunden, mit einem Partner vor Ort da sozusagen Hilfe zu leisten. Und ja, ich würde mir halt überlegen, also sag mal, sehe ich, es kommt zum Kriegsfall, dann packe ich mein Auto, ich habe immer genug Treibstoff zu Hause, um einfach 2.000-3.000 Kilometer zu fahren, dann würde ich erstmal Richtung Berge fahren oder Richtung Spanien, Pyrenäen und so weiter. Und dann kann man immer noch gucken, setze ich nach England über, weil Brexit bin ich außerhalb der EU, gehe ich nach Irland oder fliege ich gleich Richtung Südamerika. Da muss man halt vorbereitet sein. Wenn es wirklich wirklich so eine Hauruck-Aktion wäre, wie, keine Ahnung, die Aliens landen oder Putin steht irgendwie am Brandenburger Tor. Wenn der Decline, also der Niedergang sozusagen weiterhin schrittweise verläuft und es kommt dann irgendwie hier Rot-Rot-Grün ist in der Landesregierung, dann würde ich halt eher sagen, okay, dann plant mal was anderes, gehe ich mal nach Buenos Aires, guck mir es an und so weiter. Muss aber jeder für sich selber definieren, wo fühlt man sich wohl. Also ich sage jedem in der Beratung, geht erstmal in das Land und guckt es euch an, fühlt ihr euch wohl. Und das Wichtigste, sprecht ihr die Sprache überhaupt? Habt ihr dort ein Netzwerk? Weil sobald man geht, schwächt man sich. Man ist immer der Ausländer, man ist immer der Gringo, egal wo man ist. Es soll wohl überlegt werden, weil hier hat man Netzwerke, hier hat man Bekannte, Freundschaften, soziale Kontakte. Und ich habe so viele, die auch dann wieder zurückkommen und enttäuscht sind oder gescheitert sind.
Ja, absolut. Auch krass mit Plan P, das werden wir gerne mal unten verlinken. Das ist ja auch da, wo wir zusammenarbeiten oder so zusammengekommen sind quasi. Ja. Jetzt für mich noch die letzte Frage. Jetzt sagen wir mal, jetzt vor dir steht einer in der Beratung, der ist, sagen wir mal, zwischen 35, 45 vielleicht, Unternehmer, selbstständig, hat eine Familie. Was rätst du diesen Menschen in der Regel?
Ja gut, also erstmal natürlich, ich mache maßgeschneiderte Strategien in der Honorarberatung für Privatpersonen oder Unternehmen. Da schaue ich mir erstmal an, was ist sein Stand, wie viele Kinder hat er, welches Vermögen hat er, welches Einkommen hat er, welche Anlagen hat er schon, und dann gucke ich mir das an und dann bauen wir maßgeschneidert eine Asset-Allokation für diese Person. Also es gibt leider keine Schubladenlösung, sondern es ist immer maßgeschneidert, weil ich muss einen 35-jährigen Ingenieur beim Daimler anders beraten, wie eine 37-jährige Managerin, die alleine ist, bei einer Bank oder bei einem Versicherungskonzern. Und dann setzen wir die auch gemeinsam um. Ja, und dann kommt oftmals auch die Frage Exit-Strategie. Ne? Und dann gibt es natürlich Partner wie euch, Plan P oder Grenzenlos Sicher und so weiter. Viele wollen einfach nur ein Standbein haben. Die mieten dann was im Ausland oder kaufen was oder kümmern sich um irgendwie einen Pass oder so, ja. Es ist immer individuell. Leider gibt es leider keine Schubladenlösung, die ich dann von der Stange jedem aufindoktrinieren könnte. Wäre mir auch am einfachsten, wäre mir auch am liebsten, hätte ich auch nicht so viel Arbeit, aber das kann man halt nicht skalieren, weil jeder Jack ist anders, ja. Also, das ist wirklich so. Und dahingehend, dann guckt man sich die Asset-Allokation an und dann guckt man halt, okay, wie viel Prozent muss in die und die Asset-Klasse, Edelmetalle, Aktien. Also, man muss definitiv Vermögenswerte haben. Also, Geld muss vom Konto weg. Da empfehle ich auf jeden Fall nicht mehr wie 3 Monate Fixkosten zu haben. Und dann, man braucht Edelmetalle, Gold und Silber physisch. Entweder im Zollfreilager oder auch dann bei der Bank um die Ecke. Dann braucht man auf jeden Fall Aktien. Man braucht also Sachwerte generell. Dann man braucht meiner Ansicht nach definitiv also Kryptowährung, Bitcoin, bin ich halt ein Riesenfan davon, als weitere Absicherung, die auch dann flexibel sind. Man sollte raus aus Versicherungen in Form von Riester, vorgebundene Lebensversicherung etc. Man muss in Werte reingehen, praktisch die flexibel sind, die dynamisch sind, die ich jederzeit auch kündigen kann. Und natürlich, Depot kann ich auflösen
jederzeit. Immobilien ist ja dann eigentlich nicht so deine.
Immobilien, bei meiner Investmentampel, Immobilien habe ich auch auf dem Kanal 2022 im Dezember empfohlen zu verkaufen. Das war goldrichtig, das war der Höhepunkt eigentlich. Und in Deutschland würde ich mir keine Immobilien mehr kaufen. Das ist auch oftmals ein Klumpenrisiko. Auch wenn man im Ausland eine kauft, man hat ein Klumpenrisiko, weil ein Großteil des Vermögens halt dann in diese Immobilie ist. Und wie der Name sagt, sie ist immobil. Du brauchst Monate, um die zu verkaufen. Bitcoin, Aktien oder auch Gold und Silber kannst du an einem Tag verkaufen, hast das Geld gleich Cash in der Hand oder auf dem Konto.
Finde ich gut. Ich muss auch sagen, ich bin nie ein großer Fan von Immobilien gewesen. Aber nee. Das wird einem auch irgendwie so eingetrichtert als junger Kerl, du brauchst Immobilien, wo ich mal sage, meiner Generation ist, glaube ich, so der größte Traum, der Platz in der Immobilienblase, wenn man sich mal eine kaufen will. Jetzt ist es ja so, du bist nicht in der Politik aktiv, habe auch das Gefühl, da möchtest du gar nicht groß aktiv
werden. Gar keinen Fall.
Jetzt muss es trotzdem natürlich Leute geben, die Reform bringen, die du eben angesprochen hast. Du ganz persönlich, auf wen setzt du da deine große Hoffnung? Du redest ja mit beiden Seiten, also links und rechts, auch teilweise sehr extreme Meinungen vertreten. Jetzt die Frage zum Schluss, auf wen setzt du für dich da am meisten Hoffnung?
Erstmal natürlich an jeden Menschen hier in dem Land, an jeden Bürger, der dann auch zur Wahlurne geht und da die richtige Entscheidung. Also ich glaube, in der Zwischenzeit ist die Politik oder die Parteien sind nicht die Lösung, sondern eher das Problem. Ich als überzeugter Demokrat und Bürger dieses Landes kann ich eigentlich nur mir wünschen, dass wenn die AfD gewinnt, tatsächlich, also auf Landes- oder Bundesebene, wirklich Erfolg hat, weil wenn sie nicht Erfolg hätte und genauso vielleicht inkompetent oder auch korrupt ist wie die anderen Parteien, dann haben wir ein Systemproblem, Robin, weil dann wäre keine Partei mehr da, die irgendwie eine Besserung herbeibringt. Weil wir haben es ja gesehen, egal ob Ampel, ich hätte niemals gedacht, dass es noch schlechtere Regierungen wie Ampel gibt, noch schlechteren Kanzler gibt wie Scholz, und trotzdem wurde es getoppt, und deswegen bin ich da offen dafür, aber eigentlich müsste jeder überzeugte Demokrat der AfD Erfolg wünschen, weil wenn die auch versagen oder auch dann inkompetent sind, dann haben wir die Systemfrage. Dann müssen wir uns überlegen, dann haben wir alles probiert, müssen wir uns fragen, ist die parlamentarische Demokratie überhaupt noch zeitgemäß? Und das wird, glaube ich, dann ganz andere Probleme mit sich bringen. Und ich befürchte leider, dass es keine Lösung im bestehenden System gibt, sondern dass auch, ich glaube tatsächlich, alles ist der Evolution unterworfen, also nicht nur der Mensch und die Technologie und das Geldsystem, sondern tatsächlich auch die Gesellschaftsformen. Und auch da muss man vielleicht mal dann sagen, okay, wir haben jetzt hier die Digitalisierung, müssen wir jetzt vielleicht mal unser System auch dementsprechend anpassen. Aus dem Grund habe ich ja auch dann zum Beispiel den Friedrich Report gegründet, ja, um dann also einen Investmentbrief zu schaffen, der auf solche Zeitthemen eingeht oder auch die Sicherungsstrategie, dass ich außerhalb von Europa, der EU in Liechtenstein aktiv verwaltet Vermögensmanagement habe zu einem Preis von einem ETF. Ja, ich baue Lösungen für die Menschen da draußen, nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Menschen, für die Zuschauer, für deine Community, um sich sozusagen genau diesen Paradigmenwechsel anzupassen und Produkte zu haben, die mich dann auf der Welle mitsurfen lassen und nicht erschlagen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und deswegen glaube ich, wir werden in den nächsten Jahren durch die Zeitenwende, durch dieses Forced Turning einfach massive Veränderungen erleben, die wir momentan gar nicht mental erfassen können, weil sie nie gegeben waren. Und ich glaube, jeder spürt ja, dass da draußen was aus den Fugen geraten ist und dass die Welt jetzt seit Corona, seit 2015, Flüchtlingskrise, Atomausstieg, Ukraine-Krieg, Corona, Covid-Impfung etc. pp. Einfach anders ist, dass wir nicht mehr in die alte Zeit zurückkommen. Und dementsprechend müssen wir halt mal alles in Frage stellen, nicht nur unser Geldsystem, unser Rentensystem, die EU, sondern tatsächlich auch unsere Gesellschaftsform.
Also sagst du dann vielleicht sogar ein bisschen, jetzt sehr extrem ausgedrückt, wenn vor die Wand fahren, dann richtig, damit man dann von null auf anfangen kann?
Das will ich nicht, um Gottes Willen, das wäre ja völlig fatalistisch und destruktiv, aber leider, wenn du in den Rückspiegel der Geschichte schaust, war es oftmals so, dass es erst alles zerbrechen muss, damit was Neues entsteht. Das ist übrigens Schumpeters Strategie oder These, nämlich die These der kreativen Zerstörung. Erst was Altes muss zerstört werden, damit was Neues entsteht. Und oftmals leider im Laufe der Geschichte war halt Krieg oder das komplette Niedergang eines Imperiums wie des Römischen Reichs leider nur notwendig, damit was Neues daraus entsteht, die Demokratie oder halt die Bundesrepublik oder andere Systeme. Und wir sind jetzt an diesem Punkt und wir haben jetzt halt auf einmal aber auch Helferlein an unserer Seite wie Digitalisierung, wie künstliche Intelligenz, wie Robotics, dass wir tatsächlich was Neues schaffen können, was vorher nicht möglich war. Dass wir zum Beispiel den Faktor Mensch aus dem politischen System vielleicht mal rausnehmen, weil er zur Korruption, Inkompetenz, intellektuellem Inzest irgendwie neigt, ja, oder Inflation und Sozialismus. Und auf einmal ein System schaffen, wo vielleicht keine Schwäche des menschlichen Seins mehr irgendwie gegeben ist. Also so wie Satoshi Nakamoto beim Bitcoin, also der Gründer von Bitcoin, er hat ja auch gesehen, 5000 Jahre Geldgeschichte, was ist das schwächste Glied in der Kette? Der Mensch. Also nehmen wir den Mensch einfach raus, schaffen wir ein Geldsystem, was unabhängig von Notenbanken, Parteien, Politikern und Staat ist. Und siehe da, es ist das beste Geldsystem, was die Menschheit jemals gesehen hat. Und vielleicht brauchen wir das auch im politischen System.
Vielen Dank für diese Einblicke. Stimmt Ihr Markt zu? Und das würde uns total interessieren, auch in den Kommentaren. Ansonsten verlinken wir natürlich auch deinen YouTube-Kanal, da wo du ja immer in diesem wunderschönen Studio auch sehr, sehr viele Videos und sehr regelmäßig zu ganz vielen Themen produzierst. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei. Gerne. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Bis dann noch eine gute und vor allem sichere Reise. Mach's gut oder macht's gut.